Der Goina holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional, weiter.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Futsal-Podcast-Endgeräten. Hier ist euer wöchentlicher Futsal-Lieferant von News, Feedback und den neuesten Geschehnissen aus dem Futsalsport in Deutschland und der Welt. Hier euer Futsal-Economist am Mikrofon, euer Daniel Weimer und euer Futsal-Philosoph. Er erwartet euch sehnsüchtig wie immer mit den neuesten Thesenbrei. Hi Sebastian.
Hi Daniel. Ja, genau, Thesenbrei und mit... Ich wollte gerade sagen, Brei habe ich die letzten Tage auch gegessen gefühlt. Nee, alles gut. Ich bin ein bisschen angeschlagen heute. Ich habe mich ein bisschen verkühlt, wie man hört. Aber nichtsdestotrotz sitze ich hier mit dir, weil, wie hast du gesagt, Podcast.
Ja. Und es ist ja auch viel passiert. Und wenn du heiser bist, dann bleiben wir heute ja mal unter einer Stunde. Das ist doch auch mal Good News, oder, Sebastian?
Für dich vielleicht, für andere vielleicht nicht, Daniel.
Ey, das war, was können wir vorweg teasern? Natürlich, es war eine hochemotionale Woche, denn... Ich würde sagen, in den 14 Jahren, in denen ich im Futsal Deutschland aktiv bin, war das vielleicht die emotionalste, vielleicht auch die ehrlichste Woche. Nennen wir es die ehrlichste Woche hinsichtlich der Statements gegenüber dem DFB, die ich erlebt habe.
Mhm. Dazu wirst du gleich weiter ausführen. Ich weiß, wovon du sprichst und damit verbunden gebe ich weiter.
Sehr gut. Ach, das läuft halt wie Butter durch einfach. Deshalb kommen wir natürlich zuerst zu den Feedback. Wir hatten wieder aus der Community Rückmeldungen. Einmal hat sich nochmal Ricardo gemeldet. Es ging da um die nächste Saison und die Lizenzen, die Trainer benötigen. Und wir hatten gesagt, dass es eine UEFA C-Lizenz ausreichend ist. Das war aber nur als Übergang wohl geplant. Also die deutsche UEFA Futsal B-Lizenz ist am Ende das, wo man hin möchte.
Ja, ich glaube, ich hatte das auch so ungefähr geäußert, dass ich mir vorstellen kann, dass das so eine Übergangsphase ist und dann wieder die B-Lizenz bedeutsam ist.
Yes, danke da an Ricardo. Dann Merlin hat sich gemeldet über Instagram und hat darauf hingewiesen, dass Blumstadt geht in die Relegation. Das haben wir diese Woche auch grundsätzlich gehört. Ist also jetzt in der Gruppe mit Mainz und mit den Balkan Boys, die andere Gruppe der Relegation. BCF Mülheim und der KSC. Und es war nochmal der Hinweis, man hat ja das Spiel verloren gegen Eintracht Südringen. Man ist nicht Nordostmeister geworden. Das lag wohl darin, dass über 7 Spieler, gerade die Topspieler, gefehlt haben bei Blumstadt. Also können uns weiter, glaube ich, auf ein spannendes Spiel in der Relegation freuen gegen Mainz. Das wird natürlich hier Mainz, wird natürlich dann Folgendes sagen.
Was? Nein!
Ja, das kommt dann aus Mainz. Und es war auch nochmal, was ich schön fand, bei Blumstadt übrigens, war zu sehen, dass man dort auch in dem Hallendeko und auch in der Spieltagsorganisation schon doch gut organisiert ist. Es gibt Banner an der Wand von Blumstadt, es gibt Flyer, es gibt Fahnen. Also da ist auch so ein bisschen Merch da. Das fand ich gut. Das kenne ich von anderen Aufstiegsaspiranten nicht.
Ja, also erstmal wünsche ich Blumstadt dann, dass die Spieler alle wieder fit sind für die Relegation, damit es möglichst guten Futsal gibt. Und zugleich kann ich auch nur bestätigen, was Blumstadt so dann vor Ort dann macht, machen sie halt auch im medialen Kontext ganz interessant. Also deren Content finde ich hier und da auch recht unterhaltsam vor allem. Ne? Also die bemühen sich und eins muss man ihnen lassen, sie sind kreativ. Das ist ganz schön, ne? Und an einem weiteren Punkt, Daniel, da muss ich dich korrigieren, denn die sogenannte Zweiergruppe ist keine Gruppe. Die PCF Mülheim gegen Karlsruhe SC-Gruppe ist qua Definition eine Dyade, wenn überhaupt. Also ein zueinander passendes Zweierteam, könnte man sagen. Aber Gruppe würde man qua Definition erst ab 3.
Danke nochmal für den Einwurf.
Nur kurz so.
Ich brauche noch einen Button dafür, Sebastian, wenn du immer auch so sehr, natürlich sehr intelligente Einwürfe machst.
Ich brauche ja noch selbstverständlich. Ich komme aus der Organisationswelt oder damit auch verbunden und werde heute auch da noch einiges raus wiedergeben, habe ich das Gefühl.
Ja,
ich hatte mir in meiner Krankheitsphase im Laufe der Woche, als ein paar News rauskamen, dachte ich mir, oh mein Gott, teilweise. Aber egal.
Dieser nicht. Wir kommen gleich dazu. Wir müssen uns ein bisschen gedulden. Wir haben noch ein Feedback von Liria. Es ging um Sport Europe. Wir sind ja nicht die größten Freunde dieser Streaming-Plattform. Mhm. Und auch Liria hat nur noch mal einen interessanten Aspekt genannt. Man ist dort auch, wäre auch lieber bei YouTube oder einer offenen Plattform. Aber eins war schon korrekt. Die Einstiegshürde ist noch mal so ein bisschen geringer, weil man hat sein Handy, öffnet das und der Stream läuft und man hängt an das Handy dann auch irgendwie ein Mikrofon irgendwie sehr einfach ran und man ist schnell da. Ja, das stimmt. Die Einstiegshürde wirkt einfach. Ich kann nur sagen, also hier mit OBS Stream, also ein Laptop hat auch jeder, die Software ist kostenlos. Handy oder Kamera kann man mit einem einfachen Streaming-Programm, irgendwie Droidcam, den wir zum Beispiel hier anschließen, dann ist das auch durch. Also ja, es wirkt einfacher. Ich glaube, rein technisch, wenn man das macht. Aber man nimmt vielleicht Ängste. Da bin ich dabei. Man nimmt so ein bisschen die Angst weg.
Ja, aber du kannst auch auf dem Handy YouTube streamen. Also so ist es jetzt nicht mit der YouTube-App. Es gibt extra eine entsprechende App, mit der du live streamen kannst. Die ist wahrscheinlich ähnlich niedrigschwellig wie die Sport Europe-App. Also in der Hinsicht, es geht ja eher darum, wo wird es verbreitet, wo findet man es. Und da wissen wir einfach, YouTube ist King. So ist es leider. Das ist die etablierte Plattform, auch für Sportereignisse mittlerweile. Und Sport Europe, wie gesagt, solange man es nicht mal oben findet, wenn es gerade live läuft, also ich kann mich an heute erinnern, man will den Livestream sehen und dann, dann ist man da und man findet ihn natürlich nicht direkt vorne. Da kommt dann wieder irgendwelches, ich weiß nicht, Reiten, was war da noch?
Cheerleading.
Eishockey ist immer da.
Ja, also jetzt gehen diese Sportarten. Ich hätte nur gedacht, wenn man auf die Plattform als DFB geht, verhandelt man, dass Futsal definitiv einer der Hauptkategorien sein wird, die auch oben kommt. Man muss immer suchen, wirklich, also ich weiß nur, Cheerleading fällt mir ein, ist oben bei den Top 6, 7 Sportarten immer sichtbar. Du gehst auf die Plattform, kannst natürlich Handball, Eishockey, Volleyball dort anklicken und Cheerleading ist natürlich extrem ins Auge gefallen.
Ja, Stichwort verhandeln. Also ich hab das Gefühl, da wurde nicht viel verhandelt, ehrlicherweise. Wenn man sich die Ergebnisse so anschaut, gleichzeitig, wir haben seit mehreren Jahren keine standardisierten Highlights mehr vom DFB. Alles wurde an die Vereine abgegeben und dann noch so eine Murks-Plattform gefühlt. Es tut mir leid, aber auch das ist ein Missmanagement.
Okay, wir kommen ja gleich wieder dazu. Und dann hat sich Sebastian Huber gemeldet von Pantera Graz. War mal Podcast-Folge, irgendwas in den 50ern, meine ich, bei uns im Podcast. Könnt ihr gerne mal reinhören. Er hat ein Buch veröffentlicht. Futsal, der Game Changer. Wir erwarten voller Vorfreude ein Exemplar, um reinzulesen. Viel Inhalt. Und das ist endlich mal wieder was zum Lesen. Es gab einige Anläufe, die aus meiner Sicht alle nicht empfehlenswert waren aus dem deutschsprachigen Raum. Ja, ich hoffe auf dieses Buch.
Ja, also eins kann man mal sagen, bisher gab es aus dem deutschsprachigen Raum kein Buch, welches empfehlenswert ist. So ganz, ganz doof gesagt, ne? Zugleich muss man sagen, wir haben ja das Inhaltsverzeichnis zugeschickt bekommen. Es liest sich schon interessant. So. Und ich bin auch ganz gespannt, das sind ja gut 300 Seiten sind das an Material. Und und alle, wir können ja mal den Link zu dem Buch dann, sobald wir es dann mal präsentieren und der Sebastian dann auch bei uns erscheint im Podcast, den wir dazu natürlich herzlich eingeladen haben, dann können wir dann auch alles verlinken und so weiter. Vom Potenzial her, könnte es ein richtig gutes Futsalbuch sein.
Ja, also auf jeden Fall freue ich mich. Machen wir hier.
Hey, überragend. Zum Genießen für alle.
Dann hat sich anonym jemand gemeldet und nochmal auf den Spielabbruch von DJK München gegen Bergstraße in Hessen, in der Regionalliga Süd hingewiesen. Es war wohl nach einer gelb-roten Karte, hat ein DJK-Spieler dann die Karte dem Schiedsrichter aus der Hand geschlagen. Und ja, wollen wir nicht sehen, gab es früher fast nie, als wir noch auf diesem universitären Raum waren. Ganz stark Community aus dem universitären Raum, wer das in den Anfangsjahren nicht mitbekommen hat. Aber leider gibt es dann solche Szenen auch mal wieder. Das wollen wir nicht sehen. Das sagen wir hier.
Rot! Rot!
Das wollen wir nicht sehen. Hast du mal eine rote Karte bekommen in deinem Leben, Sebastian?
Ich war einmal kurz davor. Ja. aber ich bin kommunikativ dann durchaus abkühlend. So kann man sagen.
Okay, ich teste das mal im nächsten Livestream.
Schauen wir mal. Also Ich bin auch nie so der Kartenforderer gewesen. Und überhaupt war ich, das kann man ja auch mal fragen, ob die Schiedsrichter das so wahrgenommen haben, wenn ich an der Seitenlinie bin. Ich bin jetzt nicht der extremst schiedsrichterorientierte Trainer. So, das auch. Also für mich ist der Schiedsrichter, ich gehe immer im Grundsatz davon aus, dass der Schiri schlecht ist. Also es ist einfach mein Grundsatz. Damit man ihn loben kann, sobald er unauffällig ist. Und dafür sollte man ja einen Schiedsrichter auch loben. Oder Schiedsrichter sollte man dafür loben, dass sie einfach nicht auffallen. Das ist doch super. Ne?
Ja. Genau. So ist das. Dann hat sich Sergio gemeldet zu den A-Junioren des Niendorfer TV, die ja die Futsal-Meisterschaft der Junioren im A-Jugendbereich gewonnen haben. Und das war nochmal ganz spannend. Er hat mich gemeint, selbst diese A-Jugend, die auch letztes Jahr schon sehr erfolgreich war, wollte Hallenzeiten beantragen. Und hat sie nicht bekommen. Das sind halt die wichtigsten Hinweise zum Futsalwachstum, wo auch da irgendwie die Verbände, hier werden ja gerade auch die Landesverbände gefordert, aus meiner Sicht in den letzten Jahren nichts tun, um das Standing bei den Stadtverbänden und Sport- oder Hallenverwaltungsorganisationen zu optimieren. Wirklich schade, also auch hier kann man gar nicht ins Futsalwachstum reinkommen.
Was man auch noch machen könnte, das war mal eine Idee von mir in Westfalen, beim Westfälischen Verband, dem Verein und den Interessierten auch mal so eine Art Vereinsmanagement-Fortbildung anzubieten, indem man dann auch sowas wie Kommunikation mit den öffentlichen Trägern oder Sportamt und so weiter und so fort, also für die Hallenzuteilung, wie man da kommuniziert und mit welchem Zeitraum da man rechnen muss, wo man sowas wie Hallenpläne entweder anfordern kann oder eben entsprechend sogar einsehen kann. Und so weiter und so fort, denn das ist natürlich die Grundlage, dass Hallen zur Verfügung stehen und dann natürlich, dass vielleicht ein Verband entsprechend auch ein Schreiben mitgibt, denn wenn du komplett neu mit Futsal anfängst und die Stadt oder der Ort hat keinen Plan, was Futsal ist, dann denken die erstmal, das ist einfach nur Fußball und Fußball wird draußen gespielt. So, ne?
Die denken nicht mal, es ist Fußball, die denken, das ist das hier.
Football, Salsa, kurz Futsal.
Ja, die verstehen ja was ganz anderes dann. Also,
also die verstehen nicht, was es ist, sagen wir es mal so. Genau, und da hatten wir die Idee, sowas mal zu machen. Ich denke, versandet.
Ich erzähle auch immer gerne meinen Schwank aus der Zeit beim PCF Mülheim, als wir in Essen in einer Halle kamen und der Hausmeister. Und die Halle war irgendwie abgeschlossen, wir sind nicht reingekommen und da kam der Hausmeister und hat gefragt, was wir machen hier heute. Weil er hat dann halt gesehen, da ist irgendwie so ein Fußballverbot. Ja, Futsal. Ja, wieso, das dürft ihr gar nicht spielen. Ja, aber sie haben doch die Halle hier freigegeben, sie wissen doch Bescheid. Ja, ich dachte, Futsal ist hier, wo man auf dem Boden mit allen Vieren krabbelt und den Ball kickt. Also ich kenne das als Krebsfußball.
Krebsfußball.
Das dachte der Hallenwart. Ja, so. Ja, mal so eine kleine Anekdote.
Das waren aber auch noch Zeiten, als du beim PCF Mülheim warst.
Ach so,
ne?
Da war die Zeit ja auch noch. Da hatte ich auch noch Haare.
Ja, da hatte ich dir noch nicht den Pitbull empfohlen, genau.
Dann vorletzter Punkt. Uni Mainz hat sich gemeldet, hat nochmal aufgeklärt, wer jetzt wohin zu den European University Games fährt. Eigentlich ist Münster nämlich Erster geworden. Ich hatte also recht, ja, Münster fährt mit den Frauen. Da hatte ich recht, aber auch mit den Männern. Also die fahren beide hin. Der Erstplatzierte bekommt die volle Förderung oder mehr Förderung. Der Zweitplatzierte bekommt nur 50% Förderung. Deshalb sucht die Uni Mainz, die gerne dahin fahren möchte, nach Spenden. Denn das muss wohl ein sehr gut organisiertes Turnier sein. Christian ist ja auch immer überzeugt. Unser Christian Wölfenschneider erzählt uns immer sehr, sehr viel davon. Und ist wirklich sehr professionell gemacht. Es gibt auch Livestreams auf YouTube. Tolle Sache. Also Spenden, da fährt Münster und Mainz hin bei den Männern und bei den Frauen. Genau.
50% der Förderung, dann zur Not fährst du mit 50% der Mannschaft hin. Einfach so. Ne? Ja, alles gut. Ich hoffe, die haben jetzt mittlerweile die Kosten entsprechend drin oder kommen langsam ran. Und ansonsten haben wir hier auch nochmal einen Aufruf dazu entsprechend aufgetan.
Und dann gab es nochmal Feedback von Jan Regensburg. Wir haben ja darauf hingewiesen, dass der Jan in Abstimmung ist, sich einem anderen Verein anzuschließen und den Jan zu verlassen. Und jetzt ohne jetzt Details zu dem neuen Verein zu nennen, ich glaube nicht, dass das spruchreif ist, aber soweit, es geht halt um die Bedingungen, gerade Hallenzeiten. Also ein so wie ich es verstanden habe, ist das ein Hauptgrund. Und ja, das kann ich völlig verstehen, weil das ist der größte Schmerzpunkt, den man hat. Und wenn einem dann so ein Verein nicht hilft bei diesen zentral wichtigen Sachen, dann kann ich das völlig verstehen, dass man auch Alternativen sucht.
Ja, genau, das ist absolut die wichtigste Grundlage, wie wir gerade schon festgestellt haben, Hallenzeiten.
Ja, gibt ja noch den einen Interviewbeitrag von 2010 aus Berlin. Selbst da wurde es damals ja auch schon genannt und seitdem ist das Thema eigentlich nie wirklich weg vom Tisch.
So. Ja, ich würde davon ausgehen, statistisch gesehen haben wir jetzt nicht deutlich mehr Hallen im Vergleich zu 2010 heute.
Ja. Dann kommen wir zu den News. Wir haben international und national News. Ich habe das jetzt mal ein bisschen geordnet. Ich war ja immer sehr chaotisch. Jetzt habe ich mir mal die Mühe gemacht. So, internationale News, was ich interessant fand, war von Futsal Focus der Beitrag zu der Restrukturierung der Ligen in Brasilien. Mhm. Und zwar hat man dort jetzt die Ligen wirklich elementar reorganisiert und man hat drei Verbände zusammengezogen, was ich jetzt auch nicht richtig wusste, wie der brasilianische Futsal bisher den Futsal koordiniert. Es gibt nicht die Brazilian Football Confederation, die CBF, die kennt man eigentlich auch im Fußball. Und hier steht, das ist so die Overall Governance, also die gesamte Grundorganisation erstmal übernimmt und die Steuerung einfach übernimmt und das langfristige strategische Entwicklung. Das, was auch bei uns der DFB macht. Dann gibt's die Confederation of Brazilian Futsal, die CBFS, hört sich auch noch alle so super ähnlich an. Die beschäftigt mit den Spielregeln, Schiedsrichterwesen, Spielerregistrierung und die staatliche State Federation Coordination. Ich glaube, die haben verschiedene, in Brasilien gibt es Bundesstaat und Nationalstaat, so ein bisschen Unterschied. Das gibt es bei uns nicht. Wir haben keinen Futsalverband. Und dann gibt es die Futsal National League, die LNF. Das ist die kommerzielle Steuereinheit, die eben die erste Liga steuert. Und die drei haben sich nun zusammen an einen Tisch gesetzt. Das war anscheinend auch sehr konfliktäres, sehr ineffiziente Organisation. Und jetzt gibt es zwei Profiligen in einem Top-Tier-League-System, einmal die LNF Gold, das ist die Top-Division, und die LNF Silver, Second-Division, und alle sind Brasilien übergreifend, weil in Brasilien ist wirklich diese bundesstaatliche, ist ein sehr großes Land, und dort ist ja teilweise Bundesstaaten sind so groß wie Deutschland. Ja. Sodass halt eine bundesstaatliche Meisterschaft teilweise wichtiger war als die überregionale, ist ein bisschen anders. Und das ist aber jetzt alles zusammengepackt, noch viele Detail Sachen auch hier Broadcasting, also live. Alle 319 Matches werden auch live übertragen. Also hier sagt man, wir übernehmen das zentral anscheinend und ist ein Riesenschritt in Brasilien.
Ja, und so doof es sich anhört, in Brasilien ist der Futsal kulturell natürlich schon deutlich weiter als hier. Und dennoch machen die weitere Schritte. Das ist doch toll. Das freut mich. Also wie gesagt, da ist eher das Problem, dass es zu viel Chaos gab, wenn man so möchte. Ja. Und die haben jetzt einfach Ordnung und Struktur reingebracht und dadurch eine Entwicklung. Und ja, bei uns ist herrscht weder Chaos noch Struktur.
Ich bin ja gerade mal durchgegangen, nur als letzten. Also es gibt 16 dann in der Top in Gold und 16 Teams in Silver. Das ist schon ein Single-Elimination-Format.
Genau.
Okay. Und dann aber ganz spannend, man weist nochmal auch hier eigentlich darauf hin, wie wichtig Futsal für Fußball ist. Man schreibt hier in dieser offiziellen Statement auch nochmal hin, 12 von 23 Spielern der brasilianischen Fußball 2018 National Football Squad, also der 2018er Nationalmannschaft, warum jetzt 2018, weiß ich nicht, aber hat einen Futsal-Background, vielleicht kommt das auch von Futsal-Focus, und es gibt wohl 7 Millionen Futsal-Spieler irgendwie in Brasilien. Sich alles registriert nämlich an, aber in irgendwelchen Hobby-Ligen gibt es dort außer auch ganz stark. Also tolle Sache.
Ich meinte in dem Bericht sogar gelesen zu haben, dass es rund 10,7 Millionen Spieler gibt in Brasilien. Ne? Futsalspieler.
Genau, ja, also auf jeden Fall sehr viel.
Sehr, sehr viel. Eine Zahl. Es gibt mehr Futsalspieler in Brasilien, als es Fußballer in Deutschland gibt. So kann man sagen. Denn in Deutschland, ich glaube, zuletzt mal eine Zahl von 6 bis 7 Millionen gehört zu haben.
Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, die Futsal Euro 2027er Elite-Runde für die weibliche Futsal Euro ist raus. Deutschland ist natürlich nicht dabei, weil wir haben ja keine Damen-Nationalmannschaft. Jetzt habe ich natürlich auch, wo war jetzt die Liste? Super, ich muss mir noch überlegen, wie ich das hier koordiniert immer ablege.
Ja, du hast am Anfang gesagt, du hast das super strukturiert diesmal.
Ja, aber ich brauche die Fakten. Aber ich brauche dann die Screenshots dazu, die ich bei uns irgendwo in der Gruppe hier poste. Leider sind wir heute hier eskaliert mit 1000 KI-Bildern, weil wir ja unser neues Livestreaming-Video erstellt haben. Da war ich ja heute dran. Ja, jetzt finde ich es nicht. Aber zumindest ist draußen Futsal Euro Elite der Damen. Kann die da reinschauen. Klassische Namen sind natürlich dabei mit Portugal, Spanien. jetzt nicht verwunderlich.
Nein.
Ja, dann kommen wir zu den nationalen News. Wir nähern uns den wichtigen Sachen. Das erste wahrscheinlich starten wir mit der Nominierung der Nationalmannschaft. Denn der Kader ist raus, richtig?
Ja, der Kader ist raus und der Nationaltrainer ist auch weiterhin der gleiche Nationaltrainer. Also das kann man ja direkt im selben Zuge sagen. Ne? Da müssen wir jetzt nicht extra nochmal ein Topic aufmachen. Also Marcel Losfeld hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert bis Sommer 2027.
Und jetzt sag du mir, für was für ein Signal hältst du das?
Ja, also das ist natürlich spekulativ und man muss interpretieren. Aber es ist kein allzu gutes, finde ich, wenn man einen Trainer für ein Jahr verlängert. Also es deutet nicht auf langfristige Weiterplanung mit Marcel Losfeld. Das auf jeden Fall. Was soll ich sagen? Also soll ich mal erzählen, was mir so erzählt wurde, wovon man ausgeht? Darf ich dir das mal so erzählen?
Natürlich, das wollen wir alles.
Was mir so alles so für Ideen zu Ohren kam. Das sind nicht meine Ideen, sondern kamen mir zu Ohren. Und zwar, dass man wohl keinen in der kurzen Zeit noch gefunden hätte, der passt. Deswegen gibt man ihn jetzt noch ein Jahr sozusagen. Und in der Zeit sucht man einen neuen. Das wurde mir zugetragen. Jetzt, das heißt als Idee zugetragen, weil es ist jetzt kein Fakt. Aber so wirkt es anscheinend auf bestimmte Leute im deutschen Futsal. Dass man keinen besseren gefunden hat. Und jetzt hat man ja Zeit, um einen besseren zu finden.
Ja, ist natürlich unglücklich. Ich hätte mir auch ein besseres Signal jetzt gewünscht. Gerade 4 Jahre vor der Futsal Euro 2030. Wir haben berichtet, da gibt's ja die Gerüchte, dass sich Deutschland vielleicht bewerben möchte. Aber auch gerade mit dem stagnierenden Futsalwachstum in der Breite wäre das natürlich mal ein schöne Sache gewesen, Klarheit zu haben. Entweder, komm, der macht die 4 Jahre, kriegt vielleicht sogar noch mal mehr Budget. Also man stockt sogar noch mal sein Staffing auf, um irgendwie Futsal zu helfen. Also macht noch mal ein größeres, ein größeres strategisches Projekt daraus und auch mal Impulse in die Breite zu setzen oder man sagt, Kahlschlag, ganz neue Köpfe. Ich finde das auch.
Und andererseits wirkt so eine Jahresverlängerung auch natürlich, ich will nicht sagen ziellos, planlos, masterplanlos. Du hast halt keinen Masterplan. Man hat keine Vorstellung, was man mit dem deutschen Futsal vorhat beim DFB. Und damit verbunden ist das auf jeden Fall auch wieder so ein Symptom.
Ja,
so
ein bloß wie in jeder Organisation, wenn du einen Manager hast, der nur ein Jahr noch bleibt, dann kannst du da keine großen Innovationsschritte erwarten, denn dieser Mensch wird halt dir nicht investieren. Der wird verwalten, was er aufgebaut hat.
Das ist eine rein stabilitätsorientierte Entscheidung. Ja, und stabile Systeme sind dumme Systeme, wurde mal in der Organisationspsychologie gelehrt, weil es empirisch nachweisbar ist. Aber was wollte ich sagen? Ich möchte trotzdem auch betonen, dass ich erstmal glücklich bin für Marcel, dass Marcel weiterhin Bundestrainer ist. Also daher Glückwünsche an diese für die Verlängerung. Ja? Aber ich hätte mich dann schon gefreut, eben wie du es gerade auch betonst, mit einem stärkeren Signal, mit einem ein Signal nach vorne, das nicht nur ein Jahr bedeutet. Also, dass man weiß, okay, man hat was vor. Und ein Jahr ist jetzt nicht die Zeit, wo man denkt, wie du schon sagst, da passiert jetzt was ganz, ganz Weltbewegendes.
Genau. Lass uns vielleicht auf die Kaderliste schauen, auf die größten Überraschungen.
Ja.
Also die erste Überraschung, die ich jetzt, also Olympic ist dabei von Pass, wir haben die 2 Blockbrüder von Active Network aus Italien, wir haben Lukas Dorf, spielt von TSV Weil im Dorf. Dann für mich die erste Überraschung, Maximilian Grünberg. Hier Verein St. Pauli Futsal. Ja. Das ist schon mal spannend. Kommt jetzt auch immer zu St. Pauli. Und auch Fitness. Also er hat ja nun länger nicht gespielt. Was ist, Sebastian, sag uns was dazu.
Ja, ich war auch überrascht, dass er nominiert wird. Zugleich bei St. Pauli gibt es jetzt auch nicht so viel Spielbetrieb, ne? Also ja, ich glaube, mir wurde zugetragen, er hätte wohl auch gar nicht Spielerlaubnis gehabt bisher. Also er ist jetzt seit Weilimdorf anscheinend ohne Spielpraxis. Unabhängig davon hat er jetzt mit St. Pauli auch keine aktuell. Ja, was soll ich dir sagen? Also Grünberg, und das wissen wir eben auch, das wissen wir vom Bundestrainer Marcel Losfeld, dass er auf seine, er hat bestimmte Spieler, auf die er immer setzt. Da war auch lange Zeit ein Video in Matic drunter. Das heißt, der musste nach teilweise 8 Wochen nicht gespielt und wurde trotzdem eingeladen. Ja, das hat seine Gründe, können taktische Gründe sein und so weiter und so fort. Und ich sehe bei Grünberg aktuell so ein ähnliches Szenario.
Ja. Und man kann ja nur hoffen, dass Maxi wieder den Weg in den Futsal findet, weil er ist natürlich in Topform auch ein Top-Spieler und auch für mich in den Top 5 dabei. So, das ist natürlich jetzt wichtig, dass er wieder auf die Form kommt und irgendwie eine Heimat findet, wo er mal langfristig da Gas geben kann. Kann ja nebenbei Icon League spielen, solange er dann in einem Spielbetrieb Futsal und vor allem Trainingsbetrieb Futsal ja auch aktiv bleibt.
Nee, also Grünberg ist ein super Spieler. Ich sag mal Top 8 auf jeden Fall, ein ganz interessanter Spieler. Und man hatte ja am Anfang der Saison gedacht, mit dem Wechsel nach Beilimdorf, dass der jetzt da wirklich, ja, der will voll Futsal, dachte man, ne? So. Ja. Ja, und jetzt ist das wirklich, ist der jetzt in der Hinsicht sehr tief gefallen, was das angeht, von der futsalerischen Entwicklung. So ist es einfach, ne? Also von Beilimdorf jetzt runter bis ohne Spielbetrieb ist halt eine Nummer, ne?
Ja. Dann haben wir weiter Kim Herterich jetzt in Polen. Dann haben wir eben Emin Kojic von Hot 05 Futsal und dann kommt ja wahrscheinlich eine sehr polarisierende Figur, die uns noch die nächsten Wochen sehr beschäftigen wird, online, mit Sicherheit auch Marcel beschäftigen wird. Das ist Lukas Kruhl, Jan Regensburg, 90er Jahrgang, also er ist schon 36. Von Jan Regensburg jahrelang jetzt im deutschen Futsal aktiv, hat viel getan für den deutschen Futsal. Ja. Ist natürlich auch etwas enfant terrible, den man sich dort reinholt ins Boot.
Also Alter. Du sagst gerade getan für den deutschen Futsal. Also sorry, bis auf gespielt hat er jetzt auch nicht viel in Regensburg. Also wer hat in Regensburg
das gemacht? Aber okay. Egal. Das muss ich mal betonen. Ich würde sagen, er hat aber viel noch organisiert, dass dort überhaupt der Futsal so stattfinden kann über das Brasilien-Netzwerk. Ja. Ohne ihn wäre dort tot gewesen. Vor fünf Jahren.
Also wie gesagt, ich habe eine andere Haltung dazu einfach in der Hinsicht. Ich bin mit dieser Nominierung jetzt nicht extremst glücklich, sehe aber auch einen Sinn dahinter tatsächlich. Aber führe doch weiter fort, was du dazu hast, und dann erzähle ich ein bisschen was aus meinem Kopf.
Ja, natürlich spielerisch vom Niveau, ja, auch mit 36, why not, auch okay. Signal für junge Spieler, Signal für deutsche Spieler, die jetzt jahrelang Gas geben und nicht nominiert werden, Katastrophe.
Oh ja.
Und ein Bett und Charakter, stellt mich die Frage. Also der DFB hatte mal ganz klare Vorstellungen von Menschen und Akteuren, was sie mitbringen müssen. Vielleicht findet Lukas mit Marcel einen guten Tandempartner, denn das ist ein er kriegt jetzt ja eine Führungsperson vorgesetzt. Ich kenne Lukas nicht persönlich, ich kann nur interpretieren aus der Weilimdorf-Sicht, dass er halt dort die Führungsperson ist und das auch sehr, sehr aktiv lebt. Sicht,
meinst du? Nicht Weilimdorf. In Weilimdorf.
bei Jan Regensburg die Führungsperson überhaupt ist und die da halt auch immer gerne dominiert.
Ja.
Alpha. Ist ein Alpha.
Vor seiner Verletzung würde ich das auch so betonen. Und ich habe ja auch häufiger betont, dass ich ihn auf dem Platz auf jeden Fall schätze, für seinen Führungsstil, für sein Vorangehen, für seine Klarheit auch. Ja, das darf man betonen. Also in der Hinsicht sportlich in der Vergangenheit vor seiner Verletzung ein sehr interessanter Spieler. Jetzt muss ich aber auch eins sagen. Ich habe mir diese beiden Viertelfinalpartien gegen Liri angeschaut. Kann ja schon vorwegnehmen, Jan Regensburg ist rausgeflogen. Und nach seiner Verletzung ist Kruhl nicht der Spieler, der vor seiner Verletzung war. Was aber mit 36 bei aller Fitness- und Athletiktrainerwissen halt auch nicht leicht ist, weil auf dem Platz ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn du irgendwie halt hier mit Gummibändern irgendwie und Gewichten was machst. So. Und Kruhl hat in diesen beiden Viertelfinals gegen Berlin maximal durchschnittlich gespielt. Also wirklich maximal Durchschnitt. Also in Form scheint er nicht. Ja. Und ich finde, aus dieser rein sportlichen Leistungsperspektive ist es keine gute Nominierung, keine gute Entscheidung. Kruhl hat keinen Antritt in den Spielen gezeigt. Also Antritt wirklich kaum vorhanden. Also Gangschaltung habe ich nicht gesehen. Darauf achte ich immer bei Spielern und wie gesagt, vor allem wollen wir Spielern die Gangschaltung beibringen, ne, dass du Tempoerhöhung hast. die dann auch abrupt kommt. Koordinativ wirkt er auch nicht so in Form wie früher. Ja. Und das Schöne ist, in diesem Duell hatte man halt gegenüber einen Elesi, der ähnlich alt ist und wieder zurück in den Futsal kam. Und Elesi ist technisch und auch überhaupt in diesen beiden Partien, er war deutlich besser als Kuhl. Den hätte ich nominiert. Also, sorry, so hart es sich anhört. Gut, aber ja, ich weiß nicht, ob er jetzt nominiert wurde, weil er in der Vergangenheit so abgeliefert hat, wo er noch kein Deutscher war. Jetzt ist er Deutscher, er wird nominiert. Aber aktuell gemäß dieser sportlichen Leistungsfähigkeit sehe ich das nicht in der Art gerechtfertigt. Was ich aber immer wieder betone, und ich betone ja Kultur, Futsal, wir brauchen Futsalkultur. Und wir brauchen nicht noch einen weiteren eingebürgerten Spieler in der Nationalmannschaft. Wir brauchen junge Spieler, die schon vielleicht im U19-Nationalkontext, Nationalmannschaftskontext gespielt haben, wie du schon gerade betont hast, für die Entwicklung. Ne? Man muss ihnen doch jetzt Entwicklungsräume geben. Und Lukas Kuhl ist ein Spieler, der kulturell und von der Identifikation, da ist die Entscheidung eine Nullnummer. Ganz einfach. Also der Spieler, der Kuhl lebt seit über 10 Jahren in Deutschland und der spricht kein Deutsch. Also sein Interesse an der deutschen Kultur mit entsprechendem Beitrag scheint also jetzt schon nicht sehr hoch zu sein. Ja, also da braucht man jetzt auch nicht argumentieren, ne? Er braucht beruflich kein Deutsch oder sonst was. Nein, also Sprache ist Kulturgut Nummer 1 und nach 10 Jahren ohne ernstzunehmende Sprachkenntnisse spricht das nicht für eine tiefergehende Verwurzelung oder Interesse an der deutschen
Kultur. Auch die Entwicklung. Also ich meine, der ist jetzt 36. Ja. Jetzt kommt er neu rein. Wohin willst du ihn entwickeln? In welcher Position willst du ihn denn formen? Weil irgendwie musst du jeden Spieler in so einer Nationalmannschaft immer formen. Ja, also es dauert immer Zeit, du hast immer Investment am Anfang, bis Spieler ihr wahres Potenzial zeigen. Und da würde ich sagen, Rüstzeit ist 1 bis 2 Jahre, bis sie drin sind. Also alles abgewogen. Ja. Ich hätte vielleicht gut gefunden, hey, nennt ihn doch, keine Ahnung, Futsal, Botschafter, der ist mit dabei, der geht mit zur Mannschaft, der gibt Impulse und man lässt es so ein Staffing, einfach allgemeiner Staff mitlaufen, kann ja auch trainieren. Ich glaube auch an der Stelle völlig falsches Signal. Also auch aus Führungssicht für Marcel ganz, ganz schwer.
Ja, aber auch nicht nur Signal, ne? Also gut, man kann aber auch betonen, also sportlich, bisschen taktisch, kann natürlich ein Fixo spielen und mit Oliveira und ihnen verspricht sich vielleicht dann auch Marcel ein bisschen mehr Stabilität auf der Position, ne?
Ja, aber wenn du über Führungsrollen sprichst, dann hast du die Leistungsrolle und dann hast du die Rolle, wie der Mensch sein Potenzial abrufen kann in dem Rahmenbedingungen, die du hast. Mhm. Die wird er nicht abrufen können, weil er gar nicht das Setting hat, was er wahrscheinlich braucht. Und deswegen wird das, vielleicht.
Also, wie gesagt. Da würde ich nicht zu hypothetisch sein jetzt, ne? Weil.
Oh, und das kommt von dir?
Oh. Nein, ich würde jetzt nicht keine Erwartung hegen, dass er seine Leistung nicht abrufen kann. Das wird man sehen. Nochmal. Für mich ist das eher so, ich habe mich auch gefragt, wie kommt ein Nationaltrainer auf so eine Entscheidung? Ja? Und das habe ich mal so ein bisschen, also mir durch den Kopf gehen lassen aus Entwicklungsperspektive oder überhaupt Organisationsentwicklungsperspektive. Dann ist das halt eben eine rein stabilitätsorientierte Entwicklungsentscheidung, die durch, und du weißt auch, stabilitätsorientierte Entwicklung, die hat so eine etwas steigende bis flach, also horizontal laufende, lineare Kurve, was das angeht. Also die steigt nicht deutlich. Das ist einfach stabilitätsorientiert. Also, und das ist für sicherheitsorientierte Menschen, hört sich das erstmal gar nicht schlecht an. Ja, aber aus so einer systemischen Perspektive, jetzt nehmen wir mal, es war etliche Podcast-Folgen her, aber ich habe über Peter Kuse erzählt, der ist nämlich eine Koryphäe so systemische Organisationsentwicklung. Und also aus systemischer Sicht sind so stabilitätsorientierte Systeme einfach, und das habe ich gerade schon betont, dumme Systeme, da sie eben keine Fähigkeiten dazu haben, neue Muster zu entwickeln. Also Kuhl wird dem Spiel in Deutschland, den deutschen Nationalmannschaft, keine neue Muster hinzufügen, ja, sondern das ist einfach ein sich gegenseitig bestätigendes Streben. Und so entsteht ein System aus Pflichterfüllern und keine Potenzialentfalter. Mhm. Also es wird keine Entwicklung geben in der Hinsicht für einzelne Spieler.
Da bin ich bei dir. Ich würde als Zusatz vielleicht noch draufsetzen, warum macht Marcel das? Ich könnte mir nur eine Sache vorstellen. Das sind seine Ziele, die er bekommen hat. Er wird ja auch variable Ziele irgendwie haben, die er zu erfüllen hat mit der Nationalmannschaft. Ja. Und wenn du einen Jahresvertrag hast, dann induzierst du natürlich auch eine Einjahressicht. Ey, ganz ehrlich, vielleicht würde ich dann auch sagen, also gut, wenn ich jetzt in einem Jahr noch was reißen muss, egal wie, ja, nehme ich mit.
Ja, aber das öffnet ja gerade noch eine neue These, dass er so auf Bewährung wäre jetzt, Daniel. So, dass er jetzt Ergebnis in einem Jahr
Bewährung, du hast ja einfach auch deine finanziellen Ziele, die er wahrscheinlich in seinem Vertrag haben wird. Du wirst ja sagen, bitte bei folgender Zielerfüllung hast du variables Gehalt, ganz einfach gesagt.
Okay.
So, und die sind geknüpft an bestimmte Erfolge, wie auch immer, dass man das im Sport macht, da beim DFB. Und wenn du ein Jahr hast und danach kommt sowieso niemand, nichts mehr, ja, dann gibst du jetzt all in. Dann nimmst du jetzt mit, wer dich jetzt in einem Jahr auf ganz kurze Frist stärker macht. Und vielleicht bin ich sogar dabei, gut, er kann sich auch mit Lukas Krull ja überwerfen, weil er ist sowieso in einem Jahr weg.
Also was? Ja, und viele Termine haben sie auch nicht in einem Jahr, so genau. Muss man es auch sagen. Ne? Ja, aber nochmal, wie du schon sagst, das ist eine Entscheidung für kurzfristigen Erfolg, wenn man so will. Ne? Mittel- bis langfristig hat das überhaupt keine positive Auswirkung. Also keine Entwicklungsauswirkung, wie du schon sagst, Signal für junge Spieler ist eine Katastrophe. Ja, und das tut mir einfach leid. Also da tut mir der deutsche Futsal einfach leid bei so einer Nominierung.
Ja. Gut. Lass uns weiter. Genau. Wir haben noch Neves vom HSV, wir haben Oliveira, MCH, wir haben Bless vom TSV Walmdorf, Recepi, TSV Walmdorf, Schulz wieder dabei. Liria hat auch gute Spiele gemacht, heute auch wieder genetzt.
Aber gegen du hast gerade über Recepi geredet, ne? Der ist das erste Mal nominiert.
Ich dachte, der wäre noch beim letzten Mal dabei. Okay, also, gerne, lass über Recepi
mal sprechen. Der muss das erste Mal nominiert sein und ich finde jetzt nach dem Eindruck, den ich in Köln von ihm sammeln durfte und insgesamt, ist das nicht unverdient. Was er so leistet.
Fand, er hat noch Potenzial. Wir haben auch in der Halle, ja, wo wir im Livestream waren, gesagt, wenn er kann das Rücken zum Tor spielen, den Pivot-Teil macht er sehr stark. Mhm. Wenn er sich dreht oder wenn er das Tor vor sich hat, er auch ein guter Vollender und Vollstrecker. Ihm fehlt nur diese klassische Pivot-Drehung. Das kann er noch gar nicht. Also dieses, was heißt gar nicht, falsch gesagt. Hat er jetzt nicht so oft gezeigt. Und das ist Potenzial, das ist doch geil. Den kannst du noch entwickeln, der ist 2003er Jahrgang. Das ist doch gut.
Ja, genau. Der kann noch lernen und auf jeden Fall eine verdiente Nominierung.
Deshalb bin ich drüber gegangen, weil das für mich eigentlich okay war, dass er da war. Also,
ja. Ach, du willst über die sprechen, die du runtermachen
kannst. Ja, wir sind polarisierend, sagen wir es mal so. So, wir haben Strickert, ja, spielt jetzt in Belgien. Schauen wir immer wieder, sehe ich ein paar Videos von ihm, da macht auch ein paar Hütten ganz gut, ist anscheinend zufrieden da in Belgien, ist doch super, entwickelt sich. Martin Wu, Wutzapanders Köln, Wiegels, HSV, Christopher Wettig, auch noch wieder von Real Helmos Herak, Herentals aus Belgien und Xydias von Liria auch noch mit dabei. So, genau. Wer fehlt? Ack, verletzt, Icon League, keine Ahnung, Memos Söser, Icon League oder Influencer League, weiß ich nicht, warum raus. Wen haben wir eigentlich noch, der eigentlich dahin gehört?
Ja, Agnima eigentlich. Also Fuad Agnima ist ja eigentlich auch Stammkraft. Ich frage mich jetzt auch gerade, warum er jetzt da nicht im Kader ist.
Ja, Termine kann ja auch sein, private Sachen. Aber das, weißt du noch, dass wir das immer kritisieren? Warum steht da nicht, warum jemand absagt?
Genau. Also wir müssen davon ausgehen, dass eine sportliche Nichtnominierung ist. Das wäre also wirklich so ein bisschen Transparenz. Also wenn ein Spieler geplant gewesen wäre, zum Beispiel Fuad Agnima, dann kurz das erwähnen, aber er kann nicht aus zum Beispiel privaten Gründen. Das wäre doch eine gute Entscheidung.
So, das reicht ja dann. Fehlt ja auch. Also.
Ja, wer gute, auch private Gründe spielt Icon League.
Ich weiß nicht, okay.
Gut. Ich glaube, er wird das gleiche Schicksal erleiden wie Memos Söser und Suat Ak, weil sie wegen Icon League werden sie nicht weiter nominiert. Ja.
So, dann gehen wir mal an der Liste weiter. Haben wir die Nationalmannschaft abgearbeitet? Wir haben noch andere nationale News, bis wir zu der großen Bombe kommen. Wir haben witzigerweise der DFB-Futsal-Kanal hat mal wieder Mülheim falsch geschrieben. Kleiner Funfact am Rande, wird nicht mit H geschrieben, das ist Mülheim in Köln. Ja, so wie mein Mülheim
Das ist der Stadtbezirk, Stadtteil Köln. Ja.
Genau. Witzig. Dann haben wir, einerseits super Sache, andererseits, bisschen befremdlich wirkend, irgendwie der Bürgermeister von Köln hat den Damen von den Panthers zur deutschen Meisterschaft gratuliert, hat dann ein Schreiben aufgesetzt, klar, wird ja einfach automatisch rausgehen und da schreibt er, wenn überhaupt, selbst ganz fix, finde ich natürlich auch der DFB, also ich weiß auch nicht. Wenn du jetzt, wie siehst denn du das? Fangen wir mal so an. Du hast halt einmal die Futsal-Bundesliga und die Deutsche Meisterschaft, du wirst Futsal-Bundesliga-Meister der Herren. Eine ganze Saison, Investment von 100, von sechsstelligen Beträgen. und wirst deutscher Meister. Und dann kommen die Frauen, die spielen dann in der Regionalliga West 3 Spiele und nochmal da auf diesem Turnier. Und dann kriegst du ein Schreiben vom Bürgermeister.
Ja.
Ah, ich weiß nicht. Ich meine, freut mich für die Frauen, dass sie deutsche Meister geworden sind. Hast du auch so ein komisches Gefühl dabei irgendwie von der Signalwirkung nach außen? Jetzt haben wir heute so oft das Wort Signalwirkung.
Ja, also wie gesagt, es macht das Ganze ein bisschen größer, als es ist, so könnte man sagen. Und ich denke, der Oberbürgermeister wusste jetzt nicht genau, wie so eine Meisterschaft abläuft. Und zugleich, meine Güte, wir gönnen es einfach jetzt mal, dass sie dann Schreiben bekommen haben, meine Güte, dann kriegen sie irgendeine Sportlerehrung aus der Politik. Ich weiß nicht, ob man sich mit politischen Ehrungen aktuell wirklich rühmen kann. Aber unabhängig davon, ist doch schön, dass sie...
Okay, dann lassen wir es so stehen, machen wir
hier. Überragend, zum Genießen für alle.
Gut, dann einfach schön, dass sie sich freuen, Daniel.
Ja, ach, ich freue mich auch für die Dame, dass das überhaupt präsent ist und die gehörlosen Damen haben ja bei ihrer Meisterschaft da sind ja dann auch haben wir gut abgeschnitten als Fünfte, haben ja auch wieder viel dazu beigetragen, Sichtbarkeit zu erzeugen für den Futsalsport. Dann ja national habe ich noch ja Brain One. Wir hatten das mal in der Diskussion, das ist ja einmal der Softwareanbieter für eine Leistungssteuerungs-App beim DFB. Gleichzeitig gibt es ja starke Verbindungen zu Pars Neu-Isenburg. Jetzt gab es auch nochmal direkten Post, auch mit Brain One bei Pars Neu-Isenburg. Also haben wir da schon viele Verflechtungen. Irgendwie fühlt sich das aus Compliance-Sicht komisch an, wenn da irgendwie jemand, der stark bei Pars, wie auch immer, in welchen Funktionen auch immer, offiziell vielleicht gar nicht auf dem Papier, aber inoffiziell auf jeden Fall bei Pars dort die Hebel dreht, da so sehr beim DFB mit drin hängt, mit dieser Brain One App. Ja, ich weiß nicht. Ja,
ich weiß auch nicht, Daniel. Also es wirkt alles ein bisschen dubios. Und du sagst schon, Compliance und so weiter ist das Thema.
Ja. Dann haben wir noch nationale News, unser Futsal-Dashboard, www.mrfutsal.de unter Statistik. Da findet ihr alle Instagram-Follower seit dem 15.01. diesen Jahres. Täglich tracken wir das, um zu schauen, wer performt am meisten. Ja, diese Woche wieder Platz 1 in den letzten 14 Tagen. Nicht diese Woche, sondern in den letzten 14 Tagen. Weiter, Sebastian, auch dein U19-Stützpunkt mit deiner Instagram-Methode. 600 Follower mehr. Dahinter der KSC verliert an Tempo. Wir hatten ja schon über mal 1000 in der Woche mehr. Hat jetzt hier 360 in 14 Tagen. Dann kommt der DFB-Futsal-Kanal. Da kommen wir, Mr. Futsal. Auch dabei, der GSV Duisburg, der Gehörlosenverein, liegt gut zu, 158. Dann kommt Blumstadt, die auch tatsächlich online jetzt mit in den Top 10 sind und das unterstreichen, dass sie da auch in die Bundesliga wollen, da bewegt sich was. Dann die Panthers Köln, der U19-Stützpunkt Jena, dann Weidemdorf mit 33 und Jahn Regensburg. Und wir haben neu aufgenommen Eintracht Südring Frauen. Die haben einen eigenen Futsal-Kanal, posten auch regelmäßig da auf dem Kanal, deshalb einmal aufgenommen in unsere Liste, wir folgen also aktuell 71 Instagram-Kanälen.
Siehste. Und unser Stützpunktkanal vor dem DFB-Futsal-Kanal im Wachstum. Mensch, wer hätte das gedacht, Daniel? Kleine Stützpunkt und der große DFB. Ja, wir haben es einfach, die Mr. Futsal-Methode haben wir einfach ein wenig ausgereizt, kann man sagen.
Aber so gut, wenn es wächst.
Das sind alles natürliche Follower. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also man muss echt ein bisschen fleißig sein. Dann funktioniert das schon. Und mal schauen. Jetzt wer auf Platz 1 bleiben, ist natürlich hart. Das wird schwierig.
Ja, okay. Cool.
So viel Substanz hast du doch nicht in der Region.
Aber es ist auch gut, wenn wir alle dazu auch anregen, sich damit zu beschäftigen, wie wir einfach den Futsal präsenter im Web machen, weil wenn alle Follower steigen, dann sind auch mehr Menschen irgendwie informiert über den deutschen Futsal. Ja.
Und unser U19-Futsal-Stützpunkt, der muss schon einen geilen Content haben, wenn so viele da jetzt folgen. Also freut mich.
Ja. Und das letzte Thema vor dem Hauptthema zu dem, ich sag nur Brandbrief gleich, wir, Mr. Futsal, ich habe ja schon angeteasert, wir haben heute unseren Futsal-Trailer raus, Intro, denn so wie es aussieht, steht alles gut, dass wir den Livestream machen bei der TSG Mainz gegen Blumstadt am kommenden Sonntag ab 14 Uhr im Livestream. Das wird der erste Mr. Futsal-Livestream über unseren eigenen YouTube-Kanal. Es kann sein, wir müssen noch über Sport Deutschland streamen. Christian aus Mainz, unser Christian Würfelschneider, sucht das mal raus, ob wir da auch parallel streamen müssen, aber auf YouTube, wir hoffen, dass das dann parallel alles funktioniert. In der Halle ist Netz da. Ja, go. Wir sind dann im Livestream. Ich bin zumindest in Mainz, Sebastian. Du bist ja so ein bisschen raus, aber ich kann dich ja, du lebst ja mit. Vielleicht kriegen wir dich ja irgendwie ein paar Meinungen dazu über einen Live-Ticker mit rein.
Man kriegt uns, oder man kriegt mich schon mit rein. Mal schauen. Genau, Mainz, da, zeitlich wird es einfach nicht funktionieren an dem Tag bei mir. Und damit verbunden wünsche ich dir ganz viel Spaß in Mainz. Vertritt uns da gut. Aber du hast das Equipment, ja, und wir haben den geilsten Trailer dafür überhaupt. Von daher,
was K- ja, ich habe auch den ganzen Tag mit KI rumgefummelt da mit Veo und Nano Banana. Hat am Ende richtig gut funktioniert, sieht geil aus. Kann man heute echt einfach machen, wenn ich überlege, was das früher gekostet hätte.
Hm.
Geht jetzt so aus der einfachen Basic-Subscription bei Google.
Damals, damit meinst du vor ein paar Jahren. Und wenn man noch ein bisschen weiter denkt, hätte das ein Mensch gemacht. Der hätte dafür, Tage gebraucht. Und heute macht man es in ein paar Sekunden, so ein Ding. Ja, krass.
So, ja. Und dann kommen wir zu dem wichtigsten, dem Hauptthema, würde ich fast sagen, heute. Dem...
Gibt's noch was, Daniel?
Also ich habe nichts weiter bei den nationalen News. Hast du noch was?
Ich meine, was für ein Thema kann das sein, Daniel? Ich lag die ganze Woche flach. Ich weiß gar nicht, was für ein Thema das war. Ich habe ja nicht.
Ach so, ja. Also, wir hatten ja schon angeteasert in unserem letzten Podcast vergangene Woche, dass der HSV nächstes Jahr nicht dabei sein wird. Es gab wohl auch mehrfach Gespräche von HSV-Seite mit dem DFB. Es wurde nie entsprechend mit Vehemenz drauf eingegangen. So dass sich jetzt auch tatsächlich, deshalb meine ich das erste Mal im deutschen Futsal, seitdem ich das kenne, sich auch Spieler öffentlich mit Briefen und mit Statements wenden. Gerade die HSV-Spieler, die das jetzt auf den Instagram-Profilen gemacht haben, wie Wiegels, wie Lastro, Haitiri, glaube ich, auch, die gesagt haben, die auch erklärt haben, hey, wir arbeiten seit Jahren, wir wollen vorwärts, wir wollen Bundesliga, aber der Support, gerade in den regionalen Landesverbänden, aber auch vom DFB, ist einfach zu gering. Und die aktuellen Bedingungen geben es nicht her, dass wir hier so weitermachen. Deshalb ziehen wir uns erstmal vorläufig aus der Bundesliga zurück. Es soll, verstehe ich bisher, als HSV weitergeben in der Regionalliga Nord. Und ja, so viel erstmal natürlich zu den Briefen. Und ich frage mich, vielleicht ist das die Einstiegsfrage zur Diskussion mit dir. Ganz provokativ, die Bundesliga ist in der Format, wie wir sie bisher haben, aus meiner Sicht gescheitert. Und in der Realwirtschaft würden jetzt auch Köpfe rollen. Auf Management-Ebene. Weil zu sagen, das ist das, was passiert, ist ein absolutes Management-Versagen. Niemand hat auf die Zeichen reagiert. Die Zeichen waren visibel seit 3, 4, 5 Jahren. Dass das so nicht funktioniert. Es ist nichts passiert. Dieser Katalog mit diesen 30 Punkten, die wir damals, wo ich noch in den Kommissionen mit war, schon kritisiert haben, dass das wirklich so nicht funktionieren wird. Es hat nicht funktioniert. Es hat nicht dazu geführt, dass sich signifikant die Situation gebessert hat und schon gar nicht die finanzielle Situation, sondern durch den Wegfall der Livestreams wurde einfach noch weniger investiert. Ja, wie siehst du das Thema? Also brauchen wir da endlich mal auch auf Management-Ebene der Bundesliga und DFB Futsal mal Veränderungen?
Ich stecke immer noch so ein bisschen in der Aufarbeitung dieser Woche, weil ich kann mich erinnern, als ich aufs Handy geschaut habe und ich hatte euch ja geschrieben, irgendwie ich lieg flach, ich werde die nächsten Tage nicht so wirklich dabei sein. Und dann gucke ich da irgendwie, habe 120 Nachrichten in unserer Signalgruppe Mr. Futsal und dann steht da irgendwie, sogar du hast kommentiert, dass ausgerechnet ich am Rebellionstag irgendwie nicht da bin, weil da irgendwie so Rebellion abgeht.
Ja, stimmt.
Ich bin noch am Aufarbeiten, aber es ist gut, das kann ich ja jetzt gerade mit dir hier im Podcast weitermachen. Köpfe rollen, das ist natürlich ist hart, aber du sagst, im Wirtschaftskontext ist das durchaus dann eine gängige Konsequenz. Ich kann da nur betonen, sollte dem DFB der Futsal wichtig sein. Und damit meine ich DFB-Vertreter und DFB-Verantwortliche, die jetzt nicht für Futsal verantwortlich sind, sondern die da drüber stehen. Dann kann ich mir gut, also dann würde ich mir gut vorstellen können, dass die auch nicht zufrieden mit dem Ergebnis sind, ne? Und also wenn ihnen der Futsal wichtig wäre und dass sie dann natürlich auch Konsequenzen ziehen würden, auch personell. So, Daniel. Deswegen ist deine Ausführung dazu auf jeden Fall, ich würde es mal so sagen, schlüssig. Und wird es das geben? Wahrscheinlich nicht. Daniel. Wir werden weiter mit derselben Gruppe dort agieren müssen, beziehungsweise der deutsche Futsal wird dort weiter entsprechend, wir nennen es mal so, geleitet. Ja, geleitet, das sind ja die Leitungskräfte des deutschen Futsals, der deutschen Futsal-Bundesliga. Und ich weiß aber auch, und das, ich meine das im Hot-Stream gehört zu haben von Heiko Fröhlich, der hat auch, die haben auch darüber gesprochen, beim Stream Hot gegen MCH. Da sprachen die davon, dass es jetzt eine Reform geben muss oder irgendwas, und irgendwie, die hätten da auch schon einen Vorschlag geliefert und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Vorschläge, bla bla. Ich habe da jetzt auch nicht, also ich habe nicht alles so 100% alles mitbekommen, aber so ein bisschen aus der Geschichte kann man da vielleicht im Livestream nochmal sich anschauen. Also es ist schon was am Machen, also da ist schon irgendwas los jetzt gerade, Daniel.
Ah ja, so, das ist ja auch, also das ist ja so, als wenn du deine Jahresziele im Unternehmen ja immer voll verfehlt hast, da muss ja was los sein und da muss geredet werden. Heiko Fröhlich war immer einer, der sehr weit vorne war in der Diskussion und gemeinsam auch in, wir hatten ja in den ersten 2 Jahren sogar eine recht aktive Interessensgemeinschaft der Futsal-Bundesligisten. Ja. Ja, waren vielleicht immer nur 5 Leute da, aber die da waren, waren immer schon, war ein guter Austausch auf jeden Fall und waren auch sehr oft eigentlich auf gleicher Linie. Das hat den DFB nicht gefallen, weil dann haben wir uns ja abgesprochen, was ja auch ein eigener Ligaverband da macht, wie in Brasilien. Ja, haben wir auch einen eigenen Ligaverband, haben wir gerade gesprochen. Ja, das ist ja wichtig. Erst die Vereine als geballte Meinung und dann zum DFB. Das hat der DFB ganz kurz, ich will es mal ausführen, mit einer Art Pseudopartizipation, die sie eingeführt haben, kategorisch unterbunden, denn sie haben dann ganz klar, war ein smarter Schachzug. Man hat dann gesagt, weil wir haben ja einfach uns organisiert und haben irgendwas dann ausgearbeitet dahin geschickt. Und dann hat der DFB gesagt, nee, das machen wir nicht mehr. Hier kann nicht jeder was einreichen, sondern hey, wir machen so Vertreter. Also hier alle wählen Vertreter und nur der Vertreter darf noch mit uns reden. Und dadurch, haben wir damals bei Fortuna Düsseldorf nicht bei der Abstimmung mitgemacht, weil wir gesehen haben, dass die Gefahr darin liegt, dass das ein strategisch cleverer Schachzug ist, diesen Dynamik in der Gruppe zu töten, im Keim zu ersticken. Weil wenn 2 gewählte Vertreter nur dann reden können, nur die 2 dürfen reden, die dann da reingehen, dann, ja gut, dann ist ja auch, egal was wir abstimmen, die sind ja völlig auf sich sehr allein gestellt und könnten ja eigene Interessen vertreten. So dann, und das war aus deren Sicht gut, aber natürlich dadurch entwickelst du nicht.
Das war Macht- und Kontrollerhalt, ganz einfach. Ja. Also ich habe es damals ja auch als ganz klare Pseudopartizipation deklariert. Ich kann mich gut erinnern. Und das ist die einfachste Form von Demokratieforschung in der Hinsicht, das Wissen dazu. Denn aus einem Volksentscheid machst du, aus einem kleines Volk, ne, die paar Vereine, machst du so eine Repräsentationsdemokratie-Geschichte und Repräsentanten kann man deutlich besser kontrollieren. So, die kannst du viel besser auch gegenargumentieren etc. Ist es einfach für den DFB damals einfacher gewesen, das weiter zu verwalten. So. Und jetzt weiß man, wo das Ding hingeführt hat. Und du hast gesagt, das Ding ist gescheitert. Die Futsal-Bundesliga ist aber sowas von gescheitert. Und ich habe unter der Woche mit jemandem geredet, mit dem ich schon länger nicht geredet habe. Auch ein Vertreter aus einer Bundesliga. Und er sagte zu mir, die haben Glück, dass die dieses Jahr nicht auch abgemeldet haben. Aber wahrscheinlich nächstes Jahr.
Ja, natürlich. Ist ja.
Wahrscheinlich nächstes Jahr. Wenn es nicht besser läuft als dieses Jahr, es wird wahrscheinlich nicht besser laufen. Aber dann nächstes Jahr. Das heißt, eigentlich besteht der nächste Wegfall aus der Bundesliga schon wieder zuvor. Eigentlich muss man nächstes Jahr nur, es ist egal, auf welcher Position du bist. Platz 10 bedeutet dann wahrscheinlich, wenn es nicht ausgerechnet der Verein ist. Das heißt dann Relegation wieder. Mhm. Also. Es ist absehbar, dass wieder was passiert nächstes Jahr.
Es ist halt immer ein schmaler Grat zwischen Partizipation wirklich zulassen und auch irgendwie in einem großen, also vorzudenken und bestimmte Sachen sagen, ja, wir müssen jetzt schon einen Weg gehen, das wird euch nicht gefallen. Aber wir wissen ja auch schon, was beim DFB in 2-3 Jahren kommt, das dürfen wir euch nicht sagen. Da ist ja auch schon meist mal mehr drin. Mhm. Aber es war ja gar keine Kommunikation auf Augenhöhe. Aus meiner Sicht, und gerade wenn man halt und hat dann so viel Macht, guck mal hier, das Zitat hat noch nie so gut gepasst wie jetzt, wenn man sagt, der DFB ist ja irgendwie der König, ja, und der muss einfach alle Akteure die teilnehmen, egal ob das kleine Ehrenamtler sind, irgendwie respektieren. Mhm. Das ist das hier.
Als König musst du ein Gespür dafür haben und alle Geschöpfe respektieren.
Das war hier. König der Löwen. DFB, anhören. Dann wisst ihr, wie man das Reich koordiniert, um Ideen zuzulassen und wirklich Partizipation zuzulassen und nicht Pseudopartizipation. Ich erinnere mich an diesen Meetings, wo es darum geht, dass wir Ideen einkippen sollten, aber eigentlich war schon die Präsentation fertig und eigentlich hieß es dann, ja, eure Ideen, ja, super Idee, ja, nehmen wir mit, ja, und gucken dann mal. Damit hast du eine Pseudopartizipation erzeugt, nie ist was draus geworden, eigentlich war alles klar, du hast es nur, das war to be informed, also, ja, ich hole euch ab, was wir hier machen, weil, ja, wir sind hier der DFB, ihr seid ja Ehrenamtler. War kein gutes Gefühl, kann ich sagen.
Ja, aber Daniel, ich muss auch eins gestehen. Also ich bin jetzt, klar, ich Partizipation und man weiß auch aus der Forschung, das hat auf jeden Fall, ergibt Sinn, auch in der Organisationsentwicklung, aber auch immer nur bedingt. Ne? Also es muss nicht Partizipation sein. Ich bin super zufrieden, wenn da jemand autoritär entscheidet, aber der ist kompetent. Das ist wichtig. Und ich habe beim letzten Mal, ich weiß nicht, als es um die Lizenzen ging, da habe ich ja davon gesprochen, dass es auch immer ganz viel Scheinkompetenz gibt. Und das ist eben so. Wenn du in irgendeiner Managementrolle bist oder sonst was, dann hast du erstmal Scheinkompetenz. Und die reale Kompetenz zeigt sich immer erst am Ergebnis. Und das Ergebnis ist katastrophal. Das heißt, die Kompetenz ist nicht vorhanden, Daniel. Und deswegen habe ich ein Problem damit, dass da keine Partizipation herrscht, weil du sonst, man holt sich über Partizipation keine Kompetenz rein. Es ist Kompetenzlosigkeit, so, die vorherrscht. Das Ergebnis zeigt es. So, bis dahin, also bis vor der Bundesliga, da hätte man keine Kritik äußern dürfen an irgendwelche Verantwortlichen und sonst was, aber nach 5 Jahren ist jetzt aber auch genug. Also da darf man mal ein Fazit ziehen. Und das Fazit ist eine Katastrophe. So. Und es hört sich doof an, es ist eine Katastrophe. Na klar, es ist jetzt überspitzt, aber für den deutschen Futsal bedeutet das eine Katastrophe. Und daran zeigt sich Kompetenz oder nicht. Und wir haben hier ein oder nicht, Daniel. Und das ist der Punkt. Das stört mich. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass du sagst, warum da keine Köpfe fallen. So.
Ja, ich meine, ganz ehrlich, der erste Kompetenzfehler, das haben wir auch schon im Podcast vor 2-3 Jahren angesprochen, ist, wenn ich eine neue Liga etablieren möchte, dann hole ich mir einen erfahrenen Manager, der entweder eine andere Liga irgendwo aufgebaut hat schon, oder ich hole mir einen sehr guten Manager aus der Realwirtschaft. Weil der Sport ist gar nicht auf dem Organisationslevel so wichtig. Du musst Leute abholen, du musst Ziele verstehen und du musst umsetzen und du musst Weitsicht haben. So, holst einen guten Manager, dann macht er das auch. Was hat man gemacht? Man hat einen juniorigen Manager dahingesetzt. Ich mag ihn persönlich, aber das funktioniert so nicht. Du kannst doch nicht eine Liga, die du entwickeln musst, wo du noch gar nicht weißt, was notwendig ist, da brauchst man, der ganz viele Instrumente kennt. Von der Kommunikation bis zur Organisation, das brauchst du da. Und da muss man jetzt aus meiner Sicht auch ganz klar ansetzen. Das wäre mein erster Kompetenzpunkt. Der Manager der Futsal-Bundesliga muss ein erfahrener Liga-Manager werden, der schon andere Ligen groß gemacht hat.
Zum Beispiel, genau, auf Basis der Erfahrung, die man dort hat. Denn wie du schon sagst, als erstes, du musst überzeugen, du musst Menschen gewinnen, ja. Und das ist in der Hinsicht nicht gelungen. Und da bist du mit Partizipation gekommen und da reicht halt dann nicht Pseudopartizipation.
Ja. Und dann kann man auch die Hamburger verstehen, die sagen, der DFB macht seine Porsche Arena Super Event. Die ganze Welt schaut und ist begeistert von dem deutschen Futsal. Aber das ist doch wirklich nur die Spitze der Pyramide. Ist ja schön, dass wir nach außen wirken, als ob wir hier in einem riesen Wachstum sind. Die Franzosen, die machen es halt anders. Die gehen gar nicht auf diese riesen mediale Wirkung, die lassen die Vereine sprechen, die einfach gut performen in der UEFA Champions League oder halt dadurch, dass man in der Nationalmannschaft viele Franzosen spielen hat auf hohem Niveau und nicht Leute zukauft mit französischen Pässen irgendwoher.
Du bringst es auf den Punkt.
Also bitte, was wollen wir denn mitgeben hier? Wir können ja mit dem Podcast auch gerne was mitgeben. Also ich glaube, ernsthafter Dialog mit den Futsal-Bundesliga-Vereinen auf Augenhöhe und redet mit den regionalen Landesverbänden, nehmt die in die Haftung. nicht das Argument, das habe ich zu oft auch in der Funktion, auch damals bei Fortuna gehört, in den ganzen Gremien. Naja, das sind die Landesverbände. Das ist ja nicht in unserer Area of Control. So. Ja, natürlich, du musst mit den Leuten da halt reden, wenn du das möchtest. Und ja, keine Ressourcen, dann schafft die Ressourcen. Das muss auch passieren.
Genau, auf dieser Basis müssen Ideen entwickelt werden und umgesetzt werden. Ganz einfach. Also man braucht Ideen und Umsetzung dieser Ideen und jetzt nicht weitermachen, wie es war. So ist es.
Und sonst ist das wie damals.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
War damals auch schon so. Übrigens gibt es auch mal das Totschlagargument, was ich auch gehört habe, was du auch schon oft gehört hast. Naja, wir haben ja die Bundesliga gemacht, weil ihr das wolltet. Wer auch immer ihr ist. Also ihr Menschen, Vereine, was ist ihr. Aber das Totschlagargument kommt, weiß nicht, ob es heute noch kommt. Ja, habe ich persönlich oft gehört.
Das sind so krasse Denkfehler. Das sind sogenannte induktive Denkfehler von Einzelnen, die das wollen, auf alle schließen. Ich sage mal gerne, und so hart es sich anhört, es gibt ein schönes Werk, jetzt aktuell, das kann ich empfehlen, das nennt sich Idiokratie von Matthias Kurt, vom Aufstieg der Dummheit. Und einer der dümmsten Denkfehler, den man machen kann, ist vom Einzelfall auf die Allgemeinheit denken. So. Mhm.
Ja.
So, und fällt mir gerade direkt ein, wenn du sowas sagst, weil man kann nicht pauschalisieren, was das angeht. Und eine Pauschalisierung ist auch ein zutiefst unprofessioneller Ausdruck in der Kommunikation. So, also nicht situativ, individuell reflektieren ist teilweise echt unprofessionell. So will ich es mir jetzt einschätzen.
Also gehen wir raus. Wir hoffen alle, dass jetzt wirklich was passiert, dass wir alles super und dass wir dann hier.
Wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir den Ball und gehen alleine und machen das mit Herz und Leidenschaft.
So muss er sein. Herz und Leidenschaft. Ja. Das ist es. Hört auf Michi Meier. Er weiß es. Binde den Jungen doch da mal ein und dann habt ihr Herz und Leidenschaft. Jetzt habe ich hier Jobaufruf für Michi Meier beim DFB gemacht.
Man hatte ihn ja schon bestimmt eingebunden, weil der HSV ja entsprechend nach einem Masterplan gefragt hat, wie wir gehört haben. Und das kam nichts.
Es kam nichts. Ja, stimmt.
Das war die Anfang. Und ich denke, der HSV hatte Ideen. Ja.
Aber natürlich.
Und du weißt auch nicht, wie das in einer Struktur beim DFB funktioniert, ob denen da die Hände gebunden sind und so weiter. Alles cool. Aber am Ende sind das, muss man einfach sagen, in Sachen Futsal ist der DFB oder in Sachen Futsal Bundesliga scheint der DFB nicht besonders kompetent zu sein.
Naja. Genau, man versteckt sich hinter dieser Gremienarbeit. Ja, wir können ja auch nicht, wir wollen ja, alles ausreden. Wenn du, ich kenne das selbst in der Firma, ja, kannst du machen, es gibt auch Menschen, die machen das, auch in der Firma. Oder du bist ein Macher und findest Lösungen. Ja, das sind Rahmenbedingungen nur, das sind keine Blockierer. Das sind nur Rahmenbedingungen, unter denen du eine Lösung finden musst. Wenn du einfach sagst, nee, mache ich nicht, ja, wenn hier meine Kinder, habe ich auch wieder gesagt, da hat irgendwas nicht funktioniert mit dem Laptop da, mit dem Tablet. Lösungskompetenz aufbauen, Kinder. Da müsst ihr hin. Ja. Ihr müsst selber entscheiden, ja, das sind Rahmenbedingungen und unter denen müsst ihr Lösungen finden.
Das ist so offensichtlich. Das wissen wir aus der Pädagogik, aus der Psychologie. Wenn du für etwas brennst, dann findest du immer Lösungen. Also es gibt kein Problem der Welt, was du nicht lösen kannst, wenn du dafür brennst. So, aber man ist halt die Frage, brennt man dafür oder eben nicht?
So, jetzt haben wir uns hier richtig schön auch mal...
Wir brennen dafür.
Wir brennen dafür. Das haben wir gemerkt. So, wollen wir heute mal vielleicht, die Regionalligen sind ja durch. Die Futsal-Spiele, Bundesliga können wir gleich gehen, aber war jetzt auch keine, weiß nicht, ob wir jetzt viel sagen können, viele Überraschungen waren nicht dabei, aber vielleicht die Landesligen, weil da ist noch ein bisschen was entschieden worden. Vielleicht einfach mal so schnell durchgehen. Ich meine, es gibt jetzt auch nicht so viele, aber.
Berichte.
Was?
Berichte.
Ja, ich guck mal hier, weil ich gehe mal hier einfach durch. Jetzt haben wir nämlich Berlin. Ich guck mal durch, wo stehen wir denn in Berlin? Da gibt es nämlich so eine Meisterrunde hier. Die haben das anscheinend nochmal aufgedröselt, die letzten Spiele. Und da steht nämlich Liria Team B. Die zweite Mannschaft von Liria ist der Erste. Dahinter kommt Sportunion Berlin. Hier interessiert mich mal, meldet mir doch mal bitte, wie ist das denn in der Regionalliga Nordost nächstes Jahr? Schreibt uns bitte mal. Also wollen da Vereine hoch, auch aus Berlin? Gibt es die Regionalliga Nordost, die wie dieses Jahr in dieser Miniliga? Das wäre auch mal spannend, ne? Aber in dieser Meisterrunde war jetzt hier Sportunion Berlin, Brandenburg, FSV Hansa, Kroatia Berlin. Eintracht Südring, da sind auch noch Spiele jetzt im April. Das geht auch noch ein bisschen.
Mhm. Okay.
So, dann gehen wir mal weiter. Jetzt muss ich mal durchgehen. So, Hamburg. Wir haben die Verbandsliga in Hamburg. Mhm. So, einmal hier einmal dieses Durchklicken. Eigentlich sollen wir nicht mal eine Seite aufbauen, die irgendwie das scrapet, dass man das mal auf einen Blick sieht. Das ist furchtbar, dass man immer da durchklicken muss, immer zu.
Ja, kannst du ja so mal gut. Die KI fragen, ob die sowas für dich machen kann.
Ja, so, die Futsal-Liga in Hamburg scheint auch schon, ne, da fehlen noch ein paar Spiele, aber auch nicht mehr viel, aber Hazara Kultur Sportverein e.V. ist erster mit Hall Huda 98 und dahinter BSV mit 28 Punkten und dann kommt nochmal St. Pauli Futsal. Irgendwie eine zweite Mannschaft, das wäre auch mal spannend. Bitte einmal melden, warum gibt es zweimal St. Pauli, aber unterschiedlich geschrieben, weil in der die Regionalliga Nordmannschaft heißt anders. Hier Eintrag mit dem DFB-Net, finde ich auch spannend. Also da gibt es irgendwie ein dickes Rennen Kopf an Kopf. Ein Spiel ist noch offen. Oder kommt da noch ein Spiel? Oder sind die ausgefallen? Was ist das hier? Doch, da kommen noch Spiele. Ja, auch noch. Läuft noch. Guck mal, die sind noch ganz spannend, die Landesligen oder Verbandsligen in Hessen. Da spielt doch auch unser Christian Wölfelschneider, oder?
Genau, die TSG hat dort oder spielt dort. Genau, die haben ja sogar noch Spieltag gehabt.
Ja, hier, dritter Platz sind sie. Guck mal an. Spartak Mannheim, erster Platz. Sind die Spiele durch? Nee, spielen auch noch ein paar Spiele, aber nicht mehr viele. Spartak Mannheim scheint jetzt hier in der den Aufstieg dann ja realisieren zu wollen. Ich weiß gar nicht, wie sind die Aufstiegsmodalitäten? Gibt es dann nochmal eine Relegation? Oder ja, steigt dann...
Es gibt ja aktuell eine Relegation zum Aufstieg in die Futsal-Regionalliga Süd. Und da ist Hessen auch dran beteiligt. Genau.
Ah ja, okay. Dann bisher Spartak Mannheim. Dahinter der Futsal-Club Frankfurt, also auch ein reiner Futsal-Club, das finde ich ganz schön. Und dahinter TSG Mainz. So, dann gucken wir nochmal nach, was haben wir noch alles hier? Mittelrhein haben wir. Mhm. Auch geschrumpft über die letzten Jahre, muss man echt sagen. Da war mal viel mehr los. Relativ klein geworden, die Mittelrhein-Liga. Sieben Teams. Da ist der Sportclub am Rhein. Fenerbahce Köln, die Liga ist vorbei. Waren ja auch nur sieben Teams. Scheint dann in die Regionalliga West aufzusteigen. Dann haben wir, da weiß ich noch, vor ein paar Jahren war ich da mal vor 2-3 Jahren mit meinen Kindern und dann bin ich schon nur zur zweiten Halbzeit gekommen, das war Mittelrhein-Liga und dann sollte ich für die Kinder auch noch Eintritt bezahlen, für die zweite Halbzeit.
Ich kann mich an deine Beschwerde im Podcast
erinnern. Ja, also das war wirklich, da habe ich nur in den Kopf geschüttelt, sorry Leute, also so findet ihr, ich war jetzt nur Gast, aber wenn ihr mal einen in die Halle kommt mit zwei Kindern, dann soll er dafür noch 2 Euro pro Kind bezahlen für eine Halbzeit mit 10 Zuschauern in der Halle, sorry. Also vielleicht hat man das jetzt auch mal geändert.
Man hat dann, sich zukünftige Zuschauer dadurch jetzt nicht gewonnen.
Ja, ich war da nicht mehr hin. So, dann Liga Futsal, Ligabetrieb, haben wir 2 Ligen als einziger Verband. Es gibt nämlich die Niederrhein-Liga. Und da war jetzt, glaube ich, auch der Aufstieg jetzt fertig. Das war doch, wie war das? Da gab es nämlich Play-Down und Play-Up. Aufstiegsrunde, der CC Freisenbrust steigt nämlich auf. Die haben 21-3. Gegen Kroatia Geistenbeck gewonnen. Ja, auch Wahnsinn. Und Gladbach 1 und Gladbach 2 waren in der Aufstiegsrunde in so einem Viererturnier.
Oh, okay.
Der TC Freisenburg hat es geschafft, waren immer schon stark, hatten auch viele junge Spieler sonst immer dabei. Die steigen also in die Regionalliga West auf und Play Down runter in die Unterlandesliga mit Essen, GTV Essen, VfL Benrath und ja, Wuppertaler SV, unsere zweite Mannschaft. Kann es, glaube ich, aber auch noch rausreißen, dass man da nicht absteigt. Da muss ich mal schauen. So, das heißt, Essen ist safe. Und dann haben wir da noch die Futsal-Landesliga am Niederrhein. Und da ist Matek Mörs in der Aufstiegsrunde, auch dort gibt es Play-Up, mit dabei. Und da hoffen wir der WSV auf unsere dritte Mannschaft, weil unsere zweite wird absteigen und dann kommt die dritte aber nach oben. So Bäumchen wechsel dich so ein bisschen. Und Matek Mörs hat sehr individuell starke Spieler, ist immer ganz schmal besetzt, ist auch ein bisschen emotional hitzig mit den Jungs, aber die haben ein, zwei Spieler, die sind richtige Baller. Sind auch nicht mehr jung, aber richtige Baller.
Ja.
Wahnsinn, Jungs. Haben da jetzt anscheinend den Zug gefunden, steigen dort anscheinend auf Niederrhein-Liga. So, das war richtig schnell Durchlauf. Haben wir noch eine Liga jetzt übersehen? Südwest hat nicht. Thüringen, ist das eine offizielle Liga in Thüringen oder ist das eher diese... Doch, die haben sich ja offiziell auch gemeldet, ne? Da hatten wir drüber berichtet, glaube ich, den Thüringmeister. Da haben wir uns auch gefragt. Ah, es war Budenzauber Ost. Finale gegen U19 Schutzpunkt Jena. Genau, das war's. Budenzauber Erfurt Ost. Auch hier die Frage. Steigt man jetzt, also geht man in die Regionalliga Nordost, ja, nein. Feedback wäre super, wen wir nächstes Jahr in der Regionalliga Nordost sehen dürfen. Und dann bleibt eigentlich nur noch die Westfalenliga hier übrig. Die war ja auch mal groß, Sebastian, wo auch du sehr aktiv warst. Und dort, wen haben wir da jetzt noch eigentlich am Start? Ach ja, Augustdorf. Genau, ach richtig. Augustdorf hier auf dem Weg zum Aufstieg. Paar Punkte Vorsprung.
Sind aufgestiegen.
Sind schon aufgestiegen. Okay, hier gibt's zwar noch Spiele, sind offen, aber
wir alle... haben letzte Woche davon berichtet, Daniel.
Ja, ja, richtig. So, guck mal, zu viele Fußballvereine. Freuen wir uns. Vielleicht können wir mal einen Livestream machen. Die Jungs hatten ja mal angefragt. Wäre spannend. Auch ja, klein geworden. Nicht? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teams nur, aber Söst und Holzpfosten, ich werde 2 haben schon zurückgezogen. Wahnsinn, auch klein geworden. Tja. Tja, so schnell, der Schnelldurchlauf durch die Futsal Landesligen, die ja wirklich im prekären Zustand sind, unabhängig, wir reden immer über Bundesliga, vielleicht nur Regionalliga und Nationalmannschaft, aber hier, da wird ja eigentlich der Sport gewonnen. Da muss Schulfutsal rein, da müssen junge Leute rein, da muss niedriger Schwellen rein, da müssen wir diese Hochschulligen rein, wie man es in Thüringen gemacht hat. Nochmal Kudos raus an Blumstadt, die das da in Erfurt organisieren. Ja, weil die haben es geschafft, wieder so eine Hobbyliga zu schaffen. Und wenn du halt 20 Vereine hast, die irgendwie unterstes Niveau spielen, ganz egal, dann hast du trotzdem irgendwie mal 2, 3, 4, 5 richtig gute ausländische Spieler, vielleicht so Studenten dabei oder einfach auch gute Fußballer, die man dann in den Futsal-Liga-Betrieb für die Regionalliga holen kann.
Ja, exakt. Aber gut, ein Problem mit den Studenten ist ja auch immer das mit den Semestern. Aber gut, unabhängig davon, irgendwie muss man starten, irgendwie muss man Niedrigschwelligkeit schaffen. Und wie du schon sagst, man müsste sozusagen auf allen Ebenen nachbessern.
Genau. So, dann kommen wir aber jetzt hier.
Bundesliga, oh je. Wissen Sie, wir haben genug Sorgen damit.
Darauf hast du gewartet natürlich.
Aber
denn
sowas die, von, aber sowas von habe ich auf die Bundesliga heute gewartet.
Ja, so, denn wir haben ja einige Entscheidungen getroffen. Oder Entscheidungen sind gefallen, noch nicht alle. Wir haben ja tatsächlich noch ein Spiel in der dritten Partie. Aber alle im Livestream, nee, HSV war nicht im Livestream, aber hier bei mir das erste Spiel heute, das war am relevantesten Jahr in Regensburg gegen Liria. Wir haben ja alle gehofft, jetzt kommt aber der Jan und nach dem knappen Sieg von Liria, Jan hat ja schon 4-0 geführt in Berlin, hat sich dann in einem sensationellen Spiel, wirklich einer der besten Futsalspiele letzten Jahre an Spannung, nochmal gedreht und jetzt hat man gedacht, oh, jetzt wird aber der Jan in der eigenen Halle, Lukas Krul, Nationalspieler frisch nominiert, jetzt gibt man Gas, tja, Pustekuchen, die jungen Wilden mit Elesi und Ali Fayasi haben hier 7-2 heute gewonnen. Ich kenne nur noch das halbschlechte Flying Goalkeeper-Spiel bleibt mir vor allen Dingen in Erinnerung vom Jan Regensburg und die lustlose Sache von Jan irgendwie.
Wie pflegen wir zu sagen, der Flying von Jan war bei Temu bestellt? Ganz einfach. ich freue mich enorm darüber, dass Liria das Spiel gewonnen hat, weil hier hast du das komplette Gegenteil von Haltung im deutschen Futsal, Daniel. Jan Regensburg, die komplett aus brasilianischen Spielern bestehen, ja, gegen Liria Berlin, die Mannschaft sind in der Bundesliga mit den meisten Juniorenspielern, also ehemaligen Juniorenspielern, U19-Spielern auf der Platte. So. Und man merkt richtig, bei Liria ist was gewachsen und es wächst immer noch was. Das ist die Truppe mit dem, aktuell, wenn ich mir die gesamten Playoffs jetzt bisher anschaue, das ist die Truppe mit Spirit. Die haben so einen Spirit. Also in Regensburg hat man es richtig gesehen. Also dieses Aufholen im Hinspiel, das hat was mit denen gemacht. Das hat einen Glauben irgendwie entwickeln lassen anscheinend. Und das haben die im Rückspiel gemacht. Also diese Überzeugung, mit der die das Rückspiel gestaltet haben, die ist ja nicht so, dass sie nur gegen den Flying die Tore geschossen haben, sondern die haben das Spiel kontrolliert und haben zwischenzeitlich auch, weiß ich, wie viel haben sie geführt? 3-0 oder sowas haben sie geführt. Ne? Ganz souverän. Bis Mitte der zweiten Halbzeit. Ganz souverän. Die haben das ganz souverän runtergespielt, das Spiel. Also wirklich. Ja. Und die haben einen Spirit, die Jungs. Das gefällt mir. Also ich bin jetzt in den Playoffs weiter, ich bin sowieso jetzt, habe ja schon mal betont, Liria-Fan. Also sie haben mich zum Fan gemacht, weil sie eine super Mischung haben, auch in der Truppe. Ja, du hast junge Spieler, du hast erfahrene Spieler. Ich sag Durim Elesi, auch ein super Spiel gemacht, hat für mich das Flying-Tor, hat das Empty-Net-Goal des Jahres gemacht mit einem Schienbein, mit so einem Schienbeinroller, Schienbein-Volley. Und das Lustigste an dem Tor war eben, dass der Flying von Regensburg läuft dem Ball hinterher, kann den eigentlich kriegen, muss nur eben kurz reingrätschen und dann lässt den weiter ins Tor rollen. Also wirklich so wie wenn du so ein Esel eine Karotte vorhältst. Einfach hinterhergelaufen ins Tor. Also trotzdem, also dieses Tor von Elesi, dieses Empty Net Goal, mein Empty Net Goal des Jahres, kann man vielleicht noch toppen, aber das war lustig, auf jeden Fall das zu sehen.
Lustig war auch, dass ich die Hälfte der Tore nicht gesehen habe, weil der Kameramann eingeschlafen ist.
Oh ja, echt. Ich habe gedacht, hat er was getrunken oder sowas? Dass er irgendwie, also teilweise hast du weiter die eine Hälfte gesehen. Naja, aber ich habe mich mega gefreut, dass Berlin da so aufgetreten ist. Sie haben einen schönen Ball gespielt und haben auch einige kreative Jungs drauf auf dem Platz. Ne? Da musst du nicht nur Fayazi nehmen, der auch natürlich als 1-gegen-1-Künstler bekannt ist, aber gute Spieler, die Berliner. Und ich freue mich für die Jungs, dass sie im Halbfinale stehen. Und der nicht Favorit sind, die den Favoriten rauskicken.
Absolut. War ein schönes Spiel. Mich freut es auch. Glückwünsche nach Berlin. Wir freuen uns auf die nächsten Spiele. Und nächste Spiele, Stichwort, nämlich MCH Sennestadt. Ja, ich sage immer MCH Sennestadt. Jetzt habe ich es wieder gesagt. Wir müssen die Dose einführen. Ja. MCH Futsalclub Bielefeld.
Sag einfach Bielefeld.
Ja, das passt. Verliert ganz knapp gegen Hohenstein Ernsthal. Das heißt, wir sehen hier ein drittes Spiel, denn der MCH hat ja das erste Spiel gewonnen. Jetzt gewinnt Hott, also immer zu Hause. Und das nächste Spiel, das wird ja sehr bitter für Bielefeld. Nochmal nach Hohenstein. Tja, ja. Die Frage wird halt sein, können Söser, Aknima an diesen Tagen nochmal nach Hohenstein kommen? Haben sie da Konflikte mit den anderen Ligen? Ja, nein, oder? Ist das,
wird doch ein Thema sein. Auf keinen Fall. Also hätten die jetzt in Regensburg oder in Weilendorf gespielt, wären sie schon ausgeschieden, wahrscheinlich. Hohenstein, Ostdeutschland, na klar, du musst ein paar Stunden nach Berlin hochfahren, aber die haben halt einen Tag später Icon League, ne? Deswegen, also Spiel sonntags oder samstags in Hohenstein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein paar Jungs einfach hochgefahren sind nach Berlin und da dann jetzt einen Tag verbracht haben und am nächsten Tag ist Icon League. Kann gut sein.
Wieso nach Berlin?
Ja, von Hohenstein nach Berlin. Sonst fahren die ja von Hohenstein zurück nach Bielefeld und wieder nach Berlin. Ich kann mir vorstellen, dass sie da irgendwie das arrangiert haben. So, ne? Also von daher, die Icon League-Spieler, die ja beim MCA, wenn du dir den ersten Block anschaust, ein komplett Icon League-Spieler sind. Ne?
Ja.
Ja. Aber war ein knappes Ding tatsächlich. So knapp hätte man sich das nicht erwartet, weil es war ja, wir müssen hier betonen, es ist der Rückrundenerste Hott gegen den Rückrundenletzten Bielefeld. So, und dass das so ein knappes Ding ist, dass es ein Spiel 3 hat, ist auf jeden Fall interessant. Und bei diesem Spiel war es, also geht der MCH, durch Sorokin geht Hott in Führung. Dann Furkan Aas, der mal wieder gespielt hat, seit langem für den MCH, ist halt auch ein Icon-League-Spieler, zum 1:1. Dann Kojic mit einem wunderschönen Tor, das man nicht sehen konnte, weil der Kameramann da irgendwie auf diese, genau in dem Moment, wo der da irgendwie eine Zidane-Rolle oder sowas gemacht hat, geht er auf die Eckballkamera. Und du siehst nur, wie das Ding irgendwie reingeschoben wird. Naja, egal. Dann Eigentor und dann stand es zur Halbzeit 3:1. Und dann gab es wieder direkt ein Eigentor. Dann stand es 4:1. Und dann hat der MCA nochmal aufgeholt. Dann am Ende der letzten Minute mit dem Flying noch einen Anschlusstreffer zum 4:3. Hatte aber in der letzten Situation, ich glaube ein paar Sekunden vor Schluss, noch eine Situation, wo der Spieler, ich glaube es war Arifi, den Ball mit der Hacke versucht am langen Pfosten reinzubringen und er verfehlt den Ball. So dass man dann halt auch hier hätte noch einen Unentschieden hätte kreieren können nach 40 Minuten, sodass in die Verlängerung gegangen wäre. Es hätte also auch anders ausgehen können. Ich bin gespannt auf das dritte Spiel. Ist aus meiner Sicht 55-45 für Hott.
Ja, bin ich bei dir. Bin ich auch spannend. Ich will leider nicht so viel gucken vom Spiel, einfach hier privat. Aber ja, war wieder viel los in Hohenstein. Da machen sie natürlich super als Event. Das finde ich dann immer echt gut. Hatten jetzt auch heute diesmal eine eigene Anzeigetafel der Tore. Weil sonst hatten sie nur das abgefilmte Tafel, die Anzeigetafel. Was an sich auch smart finde für die Zeit. Jetzt bräuchte man noch eine KI, die live die Zeit von dem Bild einfach ausliest und dann vielleicht einspeichert. Das habe ich mir überlegt, ob man das nicht mal baut. Ich will mal Gedanken machen.
Sagen, ich muss eins sagen, Daniel, das hat mir mit diesem Ausschnitt von der Anzeigetafel besser gefallen als das, was jetzt da war. Da war ja nur Ergebnis und Foul-Anzeige. Also da hat mir die, das fand ich schon sehr charmant, dass die Anzeigetafel so dort eingespielt wurde.
Ja. So, dann hatten wir noch Pars Neu-Isenburg gegen Hamburg SV. Relativ gleiches Ergebnis. Einmal 6:3 hat Hamburg ja in Neu-Isenburg gewonnen und jetzt hat Hamburg in Hamburg 5:2 gewonnen. Kein Stream. Ich nehme auch an, das ist geschuldet, ist dieser ganzen emotionalen Situation aktuell geschuldet, dass auch der HSV jetzt sagt, oh, wir haben ja keine Verpflichtung, unsere 15 von 30 Punkten in diesem Dokument, in diesem Punkteplan zur Refinanzierung schaffen wir sowieso nicht mehr. Ja, dann lassen wir es auch. Haben wir keinen Anreiz mehr. Kann ich verstehen. Würde ich wahrscheinlich auch was machen. Aber man gewinnt.
Ja, man gewinnt. Auch verdient mit den beiden Ergebnissen.
Ja.
Und jetzt hat man entsprechend Weilendorf vor der Brust. Denn die haben im Rückspiel die Futsal Panthers Köln mit 4:3 besiegt. Und ziehen damit auch wieder HSV ins Halbfinale ein. Und dort treffen beide Teams aufeinander.
Ja. Genau. Das war eigentlich, aber das Spiel hat mich ein bisschen gewundert, weil Džindžić war jetzt noch mit dabei. Das muss man vielleicht mal erwähnen. Ich habe mir das Spiel angeschaut und muss sagen, auch Köln aufopferungsvoll, muss man echt sagen. Ja. Wahnsinn, wie die Jungs gekämpft haben, sich da reingeworfen haben in jedem Ball. Das ist auch das Herz, die Leidenschaft, was anderen Teams, was wir eben besprochen haben, fehlt. Das haben die Kölner Panthers hier abgerufen, haben einen ganz tollen Fight geliefert, tolle Rahmenbedingungen natürlich in Weil im Dorf. Und auf der anderen Seite, ja, man hat halt jetzt Džindžić geholt. Und das Ergebnis ist noch schlechter als im Hinspielen sozusagen. Also, weiß nicht, wie das rumort auch in der im Team. Es kann ja immer sein, du holst jemanden spielerisch dazu, aber eigentlich dadurch, dass du die zwei, Dervişay und Džindžić, du hast sie verabschiedet vor einem Monat. Du hast gesagt, danke, Leute, tschüss.
Ja,
so. Und jetzt sind wir da.
Ja, also Dervişay wirkt ja voll drin. Also sorry, der ja. Will fressen, der Džindžić an sich wirkte so ein, ich will nicht sagen, ein bisschen fehl am Platz, aber noch nicht so drin. Also auch koordinativ, technisch wirkte das alles noch nicht so sauber bei ihm, wie man es kennt von ihm im Ursprung. Ich glaube, der braucht noch ein paar Wochen. Und dann ist er wieder der Alte. Aber aktuell wirkt er selbst nicht von den Fähigkeiten, so wie man ihn kennt. Ne? Ja. Immer noch ein Top-Spieler, deswegen gewinnt das Spiel auch. Aber er war jetzt nicht der entscheidende Spieler. Ich denke, sie hätten das Spiel, genau wie in Köln, dann auch ohne Džindžić gewinnen können. Aber dieses enge Ergebnis lag auch eher an den Kölnern, vor allem auch daran, dass sie auch schon seit der ersten Halbzeit dann anfingen mit dem Flying, ne? Weil sie ja doch das Ergebnis dann entsprechend vor sich hatten, vor der Brust, ne? 3-1. Ne?
Ja.
Dann stand es irgendwann 4-1. Genau, und damit verbunden gab es dann ganz viel Flying-Passagen. Es war vom Zeitfeld her ein recht schnelles Spiel. Ne? Also die Brutto-Spielzeit war schnell, war wenig, weil der Ball immer im Spiel war durch den Flying. Aber eins muss man leider auch betonen: Der Flying war halt auch ein bisschen bei Temu bestellt von den Panthers Köln. Ne? Muss man auch betonen.
Ja, das also, ist natürlich Defensive. Das stimmt. Nach so langen Knochen. Ja.
Ja, aber ich hab mich gefragt, warum die da die ganze Zeit mit den Rechtsfuß auf der rechten Seite und mit den Linksfuß auf der linken Seite.
Ja, gut, der Check würde ich auch sagen, war auf der falschen Seite, dadurch kam gar keine Geschwindigkeit rein.
Genau, die hatten halt eine gute, in der Hinsicht haben sie halt mit den drei hinteren Männern die Bälle hin und her geschoben und kam aber nicht in die gefährliche Zone, die aber frei war teilweise, wo dann Hudacek eben nicht reinziehen kann. Weil er mit dem falschen Fuß den Ball annimmt. Und immer eigentlich eher immer die Außenlinien damit bearbeitet, anstatt wirklich eine Gefahrenzone zu erreichen. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Auch dadurch, durch den falschen Fuß, die Pässe auf den langen Pfosten nicht möglich. Also die Passlinien, die haben sich dadurch nicht ergeben. Sie waren aber da. Hätte man einen Linksfuß gehabt, hätte es funktioniert. Und dann kam Hoffmanns, glaube ich, auf die andere Seite als Rechtsfuß. Und schon hast du ein Tor, ne? Also auch ganz spannend. Aber, das hat mir so ein bisschen gefehlt in dem Moment. Da habe ich die ganze Zeit gehofft, wechselt doch mal die Seiten, Rüschi und er. Da wird sich schon mehr ergeben dann raus. Aber haben sie nicht gemacht. Und hat sich auch nicht weiter mehr ergeben. Aber dennoch haben sie aufopferungsvoll gekämpft und haben das jetzt auch im Ergebnis, das Ergebnis war völlig in Ordnung, wie gesagt, aber eben den langen Flying-Phasen von Köln geschuldet.
Ja. Gut. Dann Sind wir durch? Hast du noch was, Sebastian? Ja, wir sind schon durch. Wir haben ja wieder eine Stunde, 20 Minuten. Also, schon durch ist gut. Ja, ist, was haben wir nächste Woche denn überhaupt? Wir haben ja die Relegationsspiele Mainz. Was haben wir noch?
Ja. Nächste Woche ist, haben wir jetzt Länderspielpause oder? Nee, weiß gar nicht, was jetzt kommt.
Gut, das Länderspiel, genau, die sind ja auch noch gegen Kroatien und gegen, was hat er noch?
Ostern.
Ja, ist genau. Das kommt noch.
Am nächsten Wochenende, Daniel, ist der U19 Futsal-Nationalmannschaftslehrgang.
Okay, spannend. Hör mal rein, ob du was. Schau mal, dass du was hörst.
Ja, ich höre auf jeden Fall was. Ich habe da 4 Spieler. Also von daher werden die mir was berichten hier und da. Ne? So, also von daher alles gut. Aber was willst du denn da erwarten? Da wird jetzt nichts Spektakuläres berichtet. Die trainieren da und haben, das kann man aber auch schon sagen, die haben dort 2 Länderspiele. Also die Jungs werden ihre ersten Länderspiele machen. Und zwar Testgegner ist Tschechien. Und die werden am Samstagabend und am Sonntagmorgen gegen Tschechien testen. Genau.
Oh, spannend. Ja, berichte mal. Das hört sich mal gut an.
Ja, genau. Vielleicht kann ich davon berichten. Wer weiß. Mal schauen. Aber unabhängig davon wünsche ich da den Jungs auf jeden Fall viel Erfolg. Mhm. Allen, die dabei sind natürlich, dass sie ein gutes Wochenende haben. Ich wünsche auch den Trainern, den beiden Daniels, da auf jeden Fall dann viel Spaß mit den Jungs und auch viel Erfolg für das Testspiel und viele gute Erkenntnisse, damit sie da auf den U19-Bereich, weil das muss man mal betonen zum Abschluss. Lass uns doch zum Schluss mal was Gutes sagen. Also der U19-Bereich beim DFB, also der läuft ganz gut. Die U19 ist Nationalmannschaft und die Stützpunkte, muss man sagen, die haben auf jeden Fall eine Entwicklung hinter sich. Also damit schließen wir das hier doch ganz
mal schön. Das ist schön. Auch mal was Schönes, absolut. Auch mal was Schönes mitnehmen. Bin ich ganz bei dir. So kann ich jetzt auch wunderschön in den Sonntag, in die Sonntagnacht starten, in den Montagmorgen, wo alle zuhören. Ja. Sebastian, ich danke nochmal für das positive Ende.
Gut, Daniel, dann wünsche ich dir eine schöne Woche und allen Zuhörern und Zuhörerinnen eben auch. Wir hören uns dann und sehen uns und lesen uns und was auch immer die Tage und dann nächste Woche im Podcast. Bis dann.
Ciao.